Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Storytelling.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und heute habe ich einen Gast, der von Beruf Geschichtenerzähler ist. Seit 25 Jahren erzählt Heiner Wember Geschichten im Radio. Keine erfundenen Stories, sondern wahre Begebenheiten, Geschichten aus der Geschichte. Die Sendung Zeitzeichen im Westdeutschen Rundfunk, für die der promovierte Historiker arbeitet, zählt zu den erfolgreichsten Geschichtsradioprogrammen in Europa. Sie kommt auf 12 Millionen Downloads im Jahr. Heiner und mich verbindet, dass wir vor langer Zeit gemeinsam in einem Journalistenbüro in Münster gearbeitet haben und wir teilen ein brennendes Interesse an gutem Storytelling. Herzlich willkommen, Heiner.
Danke, Michael.
Henry Nannen, der legendäre Chefredakteur des Magazins Stern, hat uns Journalisten damals eingebläut, wie man eine gute Reportage schreibt. Mit einem Feuerwerk beginnen und dann steigern. Ich habe das damals mit einer gewissen Naivität so verstanden, dass ich es am Anfang einer Geschichte krachen lassen muss, dass es um ein lautes, spektakuläres Beginnen geht. Heiner, wie würdest du dieses Bild vom Feuerwerk für dich und deine Arbeit positiv deuten?
Es ist erstmal ganz gefährlich, weil wenn ich nur großes Feuer sofort anstecke, wie will ich das noch steigern? Dann brauche ich ja schon große Bomben und Artillerie und sonst was. Ich kann auch mit leisem Knistern anfangen in einer Geschichte. Wichtig ist, dass ich am besten die Leute überrasche. Wenn sie das große Feuer erwarten, knistert es plötzlich nur.
Und wenn sie das Knistern erwarten?
Dann knallt's.
Was ist denn überhaupt für dich ein guter Anfang? Eins hast du schon genannt, also die Überraschung. Ich habe als Journalist gelernt, du musst die Menschen am Anfang kriegen, sozusagen einen Haken nehmen, fesseln so. Wie machst du das?
Am Ende kommt es ja darauf an, wie sie aus einer Geschichte rausgehen. Und der Anfang muss mit dem Ende natürlich zusammenhängen. Es gibt übrigens keine großen Unterschiede zwischen Moderation, Radiobeitrag. Ein guter Witz ist der, wenn am Ende alle lachen. Ein guter Radiobeitrag ist einer, wenn die Menschen zum Bäcker fahren und so lange im Auto sitzen bleiben, bis die Sendung zu Ende ist, dann ist sie gut. Und eine gute Moderation ist eine, wo die Leute nach Hause gehen, sagen, ich habe was gelernt, ich brenne im Herzen und ich kaufe sofort das Ticket fürs nächste Jahr. Wir wissen zum Beispiel bei unseren Sendungen, dass sich 2/3 der Menschen gerade für das Thema nicht interessieren. Du hast nur die eine Minute Zeit, sie zu packen. Bei Moderation ist es das Gleiche eigentlich. Die Grundstimmung wird in den ersten Minuten entschieden. Und da kommt es drauf an, was ich gerade für ein Thema habe. Ich habe da mal eins mitgebracht.
Genau, wir haben ja die Themen nicht abgesprochen, ganz bewusst, um das spontan zu halten. Aber ich habe dich gebeten, so ein paar Hörbeispiele mitzubringen. Hast du welche für den Anfang?
Ja, natürlich. Und ich habe ein ganz uninteressantes Thema mitgebracht. Kaiser Dom Pedro von Brasilien.
Nie gehört.
Was interessiert dich, der Kaiser von Brasilien im 19. Jahrhundert? So wie der Sack Reis in China wahrscheinlich. Ich spiele mal den Anfang ein.
Am Anfang seines großen Abenteuers steht eine Frau. Sie steht im Weg an diesem 29. November 1807. Der 9-jährige Pedro beobachtet am Kai von Lissabon, wie Dina seine geisteskranke Oma, die dicke Königin Donna Maria, gewaltsam an Bord schleppen. Donna Maria glaubt, man wolle sie zur Guillotine zerren.
Okay, das ist eine Überraschung. Also was ich wahrgenommen habe, ist, dass so Worte, die mich gehuckt haben, die mich an den Haken genommen haben, Gewalt, Überraschung, dicke Königin.
Und die Frau, die im Weg steht. Da haben viele, viele Assoziationen zu. Und wollen natürlich dann wissen, was ist mit der? Das heißt, in diesem Fall habe ich mich dazu entschlossen, ich muss manchmal ganz nah rangehen, ganz nah ran. Und eigentlich sind das die Grundalternativen. Entweder mache ich ein ganz großes Bild auf, ich schaue auf ganz Lateinamerika und fokussiere da irgendwann auf Brasilien und gehe ganz nah ran an diesen kleinen Jungen, um den es dann geht, das wird der Kaiser werden, und gehe ganz nah ran und bin ganz nah bei ihm. Das erweckt natürlich ganz viele Assoziationen bei den Zuhörern auch. Und sie wollen natürlich jetzt wissen, was ist mit dieser dicken Königin? Warum wird die da überhaupt an Bord gehievt? Der Hintergrund ist die, einen Tag später ist Napoleon da mit seinen Truppen und der gesamte portugiesische Hochadel, 15.000 Leute, fliehen panikartig aufs Schiff, fahren nach Rio de Janeiro in die Kolonie, um sich dort zu retten. Und besonders witzig ist dann, die Brasilianer sind natürlich hochbegeistert und die Frauen lassen sich sofort den Igelstedt verpassen, weil sie denken, in Europa trägt man so. Unterwegs haben nämlich die Hofdamen sich wegen Läusebefalls die Haare absteigen lassen.
Jetzt hast du schon wieder eine Geschichte erzählt. Noch eine kleine. Was ich wahrgenommen habe, ich kenne das von der Reportage auch, dass man in einem ersten Abschnitt nicht alles verrät, sondern auf eine geschickte Art und Weise auch Fragen provoziert.
Ja.
Und das hast du jetzt gemacht.
Fallenlegen.
Wie geht's mit dieser Frau, die im Wege steht, weiter? Wie nennst du das Fallenlegen?
Ja, Fallenlegen und Leute anlocken. Lockmittel ist es eigentlich. Dieses Bild, am Anfang steht eine Frau. Dann denkt natürlich jeder, es ist eine Liebesgeschichte. Es ist aber nur seine Oma. Aber dieses Thema der ganz großen Liebe, die wir da haben, schwingt immer mit, auch um das Thema hochzuhalten. Ich habe verschiedene Erzählstränge. Und dieser Erzählstrang des Don Pedro, der halt auch so ein Casanova ist, zieht sich durch und dann wird es damit enden. Und auf dem Weg dahin, wir lernen ja häufig, am Anfang muss es knallen und am Ende muss es knallen.
Also doch Feuerwerk.
Ja, aber zwischendurch muss was anderes passieren.
Auch wenn du sagst, die Menschen wollen dann wissen, wie es weitergeht, woher weißt du, dass die Menschen das wirklich interessiert? Ist das Intuition, dass du sagst, das interessiert doch jeden, machst du das aus dem Bauch heraus oder gibt es da auch sowas wie einen handwerklichen Trick?
Es gibt zwei Methoden. Einmal, ich vertraue mir selbst. Wenn ich etwas höre und es packt mich an, dann vertraue ich darauf, dass es andere Menschen auch anpackt. Wenn ich mir unsicher bin, habe ich noch eine Reservemeinung, das ist die meiner Frau. Ich erzähle es ihr und wenn sie anspringt, dann kann ich mich darauf verlassen, dass es funktioniert.
Der Küchentest.
Der Küchentest, genau.
Deine Sendungen unterscheiden sich ja ganz wohltuend von der Art und Weise, wie ich Geschichtsunterricht in der Schule erlebt habe. Also ich musste Fakten und Namen von Herrschern pauken und habe versucht, die mir zu merken mit Eselsbrücken 333 bei Issus eine Keilerei und weiß heute überhaupt nicht mehr, worum es damals ging. Und ihr macht Sendungen über wirklich, wie du gerade sagtest, auch teilweise abseitige Themen über einen Stuhlfabrikanten im 19. Jahrhundert, den 100. Geburtstag eines Jazzgeigers oder die Einführung der Feinstaubplakette. Und dennoch hören die Menschen euch zu. Deswegen bitte verrate uns, was ihr insgesamt anders macht als zum Beispiel dieser dröge Geschichtsunterricht.
Du hast gerade die abseitigen Themen genannt. Wir haben natürlich auch die anderen Themen, 100 Jahre, Erster Weltkrieg, das sind die schwersten. Die schwersten Themen sind die, wo die Leute meinen, ich weiß sowieso schon alles, warum soll ich mir das anhören? Langeweile ist das Tödlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann.
Und dann, was ist da der Trick?
Da brauchst du einen besonders ungewohnten Zugang. Also der Plot eines Beitrags kann kompliziert sein, wenn das Thema einfach ist. Erster Weltkrieg kennt jeder. Dann kann ich mit dem Plot viel mehr spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel habe die Geschichte eines Autoren im 16. Jahrhundert in Brasilien, auch komischerweise, was wir als zweites Beispiel haben, der zu den Menschenfressern fährt. Kennt kein Mensch. Und den Einstieg führe ich dir auch nochmal vor, weil er ganz anders funktioniert. Sag mal kurz, Menschenfresser, was würdest du erwarten? Wie könnte man einsteigen?
Boah,
ja, ich frage auch mal was. Ja.
Eine dramatische Szene, wo die Menschenfresser um ihr Opfer herumstehen und dem geht's an den Kragen.
Das wäre das Naheliegendste.
Das wäre das Naheliegendste, der ist schon fast im Kochtopf.
Genau. Der erste Tote bei mir kommt nach zwei Dritteln des Beitrags. Und jetzt muss man den Einstieg an.
Ein gemütlicher Familienabend um 1560. Der Vater soll etwas vorlesen. Er hat die Wahl zwischen frommen Versen aus der Bibel und dem Menschenfresserbuch. Der neue Bestseller kommt aus Hessen, geschrieben vom Landsknecht Hans Staden. Spannung pur. Kein Roman, sondern ein Tatsachenbericht.
Wahrhaftige Historia und Beschreibung einer Landschaft der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresserleute in der neuen Welt Amerika gelegen.
Also wenn ich jetzt darauf eingehe, dann ist das wie die Erfüllung dessen, was du am Anfang gesagt hast. Wenn das Thema sehr stark ist, kann man knisternd anfangen. Hier knistert sogar die Buchseiten. Menschenfresserei sehr spektakulär und du fängst mit einem gemütlichen Abend an. Ist das sozusagen diese gegen den Strich bürsten?
Der Plot ist eigentlich hier, irgendwann wird jemand gefressen. Es wird tödlich enden, wie ein Krimi. Und nichts ist dann spannender, als den langsamen Weg dahin zu beschreiben, den wir jetzt gehen. Wie im Krimi, wo ich weiß, dass Una lauert irgendwo, aber ich weiß nun gar nicht, wo es ist. Noch wichtiger für diesen Einstieg war mir aber, wir brauchen für jedes Thema eine Perspektive und eine Verortung. Jetzt könnte man sagen, gut, findet ja in Brasilien statt, lassen wir doch die Geschichte direkt in Brasilien stattfinden. Aber das eigentlich Wichtige an der Geschichte ist ja die Rezeption der Erfahrung des Landsknechtes in Brasilien. Und wir wissen ja gar nicht als Hörer, findet das im 19. Jahrhundert statt oder im frühen Mittelalter oder...
Noch nicht.
Noch nicht. Deswegen ist mir wichtig, wir können an unsere eigene Zeit viel besser andocken, diese Szene zu entwickeln, wie plötzlich alle Welt, so wie heute die Bild-Zeitung, dieses Menschenfresserbuch liest und natürlich dann wir auch wissen wollen als Hörer, was war denn nun wirklich dran an dieser Menschenfresserei?
Und jetzt hast du ein super Stichwort genannt, andocken. Was sind eigentlich die Zutaten einer guten Geschichte, damit wir andocken können, damit wir uns reingeben können, damit wir uns damit identifizieren können, dass da irgendwas in uns resoniert?
Ich muss eine Szene erzeugen, wo die Leute sich reinversetzen können. Also ich sehe mich da als Kind sitzen und Papa entscheidet Bibel oder Menschenfresserbuch. Und alle Kinder wollen natürlich Menschenfresserbuch. Ich kann mich damit identifizieren, ich kann da andocken. Genau wie diese dicke Oma, die da vor mir steht am Kai in Lissabon und schreit und nicht an Bord will. Also ich denke mir dann, die Leute können sich in diese Situation reinversetzen und dann ist halt wichtig, dass sie gefühlsmäßig andocken. Das Gefühl ist immer viel stärker als der Verstand und da haben wir als Radiomacher natürlich unglaubliche Chancen, weil wir hier mit dem Knistern was erzeugen können. Das Knistern hat keine Zeit, aber die Musik, da wissen wir sofort, es ist die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit.
Mich bringt das auf die Frage, wenn du sagst, die Gefühle sind wichtig. Also Fakten, Geschichten, Kulturen, Zeiten verändern sich. Aber die Gefühlsausstattung der Menschen, dass wir Liebe wollen, dass wir Zorn empfinden, dass wir Hindernisse haben, das sind ja eigentlich immer wieder dieselben. Ist das ein Grund, warum Gefühle dann eben für alle andockbar sind als Zutat von Geschichten?
Ja, ich bin auch als Historiker überzeugt, wir können aus der Geschichte lernen, wie Menschen und wie Gruppen funktionieren. Und das ist bis heute genauso, nicht genauso ähnlich, wie es in der Steinzeit auch war. Wie Gruppen funktionieren, Liebe, Zuneigung, Hass, Zorn, alles ist da. Ja, und wie gesagt, also in dieser Geschichte, die erste Tote nach zwei Dritteln, das ist übrigens für mich die wichtigste Stelle nach Anfang und Schluss.
Die Mitte?
Nicht die Mitte. Ich mache Beiträge, die eine Stunde lang sind. Das Zeitzeichen dauert 15 Minuten. Ich mache aber auch Beiträge, die 4 Minuten lang sind. Und ich habe festgestellt, der eigentlich wunde Punkt, der tote Punkt kommt nach 2/3 der Länge. Egal wie lang der Beitrag ist. Das heißt, am Anfang habe ich ein kleines Feuerwerk oder auch ein Knistern. Wenn ich die Hörer gefühlsmäßig an mich gebunden habe, kann ich ihnen Fakten erzählen, was alles passiert ist. Wie ist er nach Amerika gekommen? Wie ist er gefangen genommen worden? Da sind sie offen für Fakten. Dann kommt aber der Punkt, wo sie sagen, ich habe das Gefühl und ich habe die Fakten. Was soll ich noch hier? Und dann muss, wie bei Monty Pythons, ganz was anderes passieren. Now for something completely different. Und beim Menschenfresserbuch ist das der wirklich erste Tote. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Hinrichtungen, so Staden, wurden als große Feier inszeniert und nach einem festgelegten Ritus vollzogen.
Wir sind es, die dem Vogel den Hals brechen. Er kann nicht davon fliegen. Nicht einmal, wenn er ein Papagei wäre. Ibirapema wird den Kopf des Feindes brechen.
Und dann kriegt er die Keule übergezogen.
Ist das ein Naturgesetz, dass die Aufmerksamkeit solche Wellen macht und dass man als Geschichtenerzähler auf diese Wellen, so Höhepunkte, Tiefpunkte, reagieren kann? Oder hat es auch was damit zu tun, dass unser Gehirn ja gepolt ist auf Unterschiede? Also wenn wir einen Dauerton, den hören wir eben irgendwann nicht mehr. Das heißt, es muss einen Unterschied geben.
Ja, deswegen braucht es bei jeder Moderation, bei jedem Radiobeitrag, auch bei jedem Witz, braucht es Momente, wo man leiser wird, langsamer wird, einen anderen Modus einschlägt. Und dann kann man die Menschen bei der Stange halten. Es braucht immer was Neues im Leben. So ist das Leben. Es ist immer Veränderung.
Ich knüpfe nochmal an darauf, dass wir Gefühle zu allen Zeiten sehr ähnlich fühlen. Ich fand ein Zitat des französischen Philosophen Jean-Paul Sartre, der meinte, wir verstehen alles im menschlichen Leben durch Geschichten. Und liegt das daran, dass Geschichten, dieses komplexe, oft überwältigende Geschehen namens Welt vereinfachen, erklären, verstehbar machen für uns Menschen, auch durch dieses gefühlsmäßige Andocken?
Verstehbar machen. Also für uns ist es so, dass immer Biografien am einfachsten zu erzählen sind. Wir Menschen denken als Menschen und wir denken auch im Menschenleben. Ich fange vorne an und höre am Ende auf. Das ist die einfachste Erzählform für uns. Danach kommt dann die Gruppe, Familie, Freunde und so weiter. Das sind so die Erzählrahmen, die am einfachsten sind. Das heißt aber nicht, dass man sie immer wählen muss. Man kann die Leute auch verblüffen und es dann mal durchbrechen. Das geht auch. Gerade bei so Sendungen wie unserer, wo wir Leute haben, die jeden Tag die Sendung hören, braucht man auch beim Format und bei der Herangehensweise absolute Unterschiede. Mein Chef sagt zum Beispiel, wir dürfen die Leute auch provozieren. Das gehört dazu. Ist ja auch aber nur alle 14 Tage, weil öfter vertragen sie es nicht. Aber dann, dass die sollen sich ruhig ein bisschen aufregen mal zwischendurch. Ist ja auch, wir haben mal aus Guy Fawkes, diesem englischen Parlamentsattentäter, haben wir eine ARD-Brennpunkt-Sendung gemacht. Mit Live-Schalten nach London zur Hinrichtung. Sowas machen wir auch. Oder Fake-Runden, wo plötzlich Friedrich Engels in der Talkshow sitzt. Das geht auch. Es muss alles nur einen Sinn ergeben. Also alles, was ich mir jetzt einfallen lasse an Musik, Sprechertexten und so weiter, muss die Geschichte irgendwo weitertragen. Und ich bin großer Liebhaber davon, dass man eine Rahmenhandlung schafft. Auch bei Moderation zum Beispiel. Dass ich mit dem aufhöre, mit dem ich auch angefangen habe und es noch weitertrage. Das heißt zum Beispiel bei der Staden-Menschenfresser-Sendung, dass ich am Ende, er wird da befreit, kommt zurück, dass ich am Ende wieder in der guten Stube bin.
Der gemütliche Abend um 1560 endete übrigens mit wohligem Grausen über die fernen Menschenfresser. Die hätten sich ihrerseits sehr gewundert, wenn sie etwas über die europäischen Sitten jener Zeit erfahren hätten, dass dort Frauen als Hexen bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, dass man bei Hinrichtungen lebenden Menschen mit glühenden Zangen das Fleisch von den Knochen zog. Welche Barbarei! Die Indianer aßen ihre Feinde zwar, sadistische Folter wie in Europa, die war ihnen allerdings fremd.
Und da hast du dann auch wieder den Bezug zu unserer Lebenswelt, also zu Europa gemacht. Also, dass wir nicht in die Versuchung geraten, die Barbarei irgendwo in ferne Länder zu projizieren, sondern wir nehmen es auch wieder zu uns.
Das ist die große Gefahr dabei, dass ich zum Schluss sage, die bösen Menschenfresser und wir sind doch die Guten. Und bei dieser Rahmenhandlung, wo ich wirklich die Rundreise mache, habe ich psychologisch auch immer den Eindruck, ich weiß jetzt alles über das Thema. Ich bin da wieder angekommen, meine Reise ist zu Ende. Mehr kann ich gar nicht erfahren, sodass selbst bei 4-Minuten-Beiträgen die Leute meinen, sie wüssten jetzt alles über ein Thema. Und das erzeugt für uns, glaube ich, ein wohliges Gefühl, dass ich auch gut informiert bin, obwohl es faktisch gar nicht stimmen kann. Ich kann in 4 Minuten nicht alles erzählen.
Ich weiß aus der Hirnforschung, dass für unser Gehirn ganz, ganz wichtig ist, dass ein Zusammenhang entsteht, eine Kohärenz. Da darf keine Lücke sein, keine Erklärungslücke. Und deswegen, wenn du am Ende der Geschichte wieder an den Anfang zurückkehrst, rundet es sich ab. Wie passt dieses ganz archaische Schema der Heldenreise dazu? Also die Heldenreise ist erforscht worden, dass es in vielen Mythen, selbst in der Bibel, in Hollywood-Filmen immer diesen Helden gibt, der lebt so sein normales Leben, dann kriegt er den Ruf, der ihn aus der Komfortzone lockt, der will er es gar nicht, dann zieht er aus, um das große Abenteuer zu bestehen, muss durch die Hölle gehen, findet Helfer und kehrt irgendwann zurück, The Return, greift nicht unbedingt als Sieger auf dem Schlachtfeld, aber er hat was gelernt. Wie passt dieses Erzählschema, was ja offensichtlich auch eine Universalie ist, in das, was du vorher gesagt hast, Anfang, Ende?
Die Heldenreise funktioniert auf jeden Fall und sie ist, glaube ich, tatsächlich eine archaische Erzählform, was in ihr die große Lüge ist, dass es Gute und Böse gibt. Die reine Form in der Regel. Der eine, der Gute, der Held, der herausgefordert wird, der in den Kampf zieht, nachher zurückkommt und auch als strahlender Held dann zum Schluss dasteht. Bei den ganzen hunderten Themen, die ich gemacht habe, ich habe nie einen einzigen wahren Helden gefunden. Alle Helden haben auch ihre Schattenseiten.
Und sind gebrochen.
Ich hatte gerade Caroline von Humboldt, eine wunderbare Frau, aber es stellt sich raus bei der Recherche, sie wäre eine absolute Antisemitin, ganz fürchterlich. Das ist ihre Schattenseite. Und das finde ich dann wichtig, dass wir nicht darauf reinfallen und sagen, wir wollen schöne Geschichten erzählen. Und besonders schön ist die Geschichte, wenn es eindeutig gut und eindeutig böse gibt. Und das wollen wir nicht. Dafür sind wir der Realität verpflichtet.
Richtig. Vorher hast du gesagt, und da kann ich gut anschließen, dass Geschichten die Welt verstehbar machen, auch durch eine Vereinfachung. Aber da liegt ja eine große Gefahr drin. Also wir hätten gerne diese Reduktion von Komplexität, damit wir alles besser verstehen. Komplexität ist lästig. Aber Vereinfachung hat immer die Gefahr, dass wir einseitig werden. Wie gehst du in deiner Arbeit mit dieser Balance um?
Die ist ganz tiefgehend, die Frage. Als wir damals gestartet sind in Münster, war eine Hauptaufgabe von Journalismus auch, Informationen zu beschaffen. Informationen den Leuten zur Verfügung zu stellen, damit sie sich ein Bild herstellen konnten. Heute gibt es so viele Informationen, dafür sind wir nicht mehr da. Alles, was ich recherchiere, kann jeder andere auch finden. Es geht heute um Informationsverdichtung, vielleicht auch um Geschichtenverdichtung. Und ganz entscheidend ist dabei, ob ich parteiisch bin, ob ich einseitig rangehe oder ob ich auch offen bin für
die andere Seite der Geschichte. Und das ist eine große Frage von Vertrauen. Und ich glaube, unsere Sendung ist deswegen so erfolgreich, weil die Leute uns vertrauen und sagen, die haben nicht alles reingepackt, jeder geht auch anders ran an Themen. Das sind Autoren, die jeder einen anderen Blick haben. Aber sie sind nicht blind für die Seiten, die sie vielleicht selber nicht sehen wollen. Sie gucken dahin.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Gibt es den Wunsch bei dir als Geschichtenerzähler, dass die Menschen, die Zuhörenden, mit einer bestimmten Erkenntnis rausgehen? Also das sollen sie wirklich kapiert haben. Oder ist dir wichtig, dass es ganz verschiedene Lesarten gibt für die Geschichte, die du erzählst? Dass da jeder auch anders drauf reagiert, eine andere Resonanz hat oder etwas anderes rauszieht? Vielleicht sogar völlig konträre Schlussfolgerungen.
Ich selber rege mich sehr auf, wenn ich in Nachrichtensendungen zum Schluss einen Kommentarsatz höre, wo dann der Moderator, die Moderatorin einem noch sagt, was man zu denken hat. Ich liebe sehr offene Enden, über die man dann reden kann. Jetzt zum Beispiel hier kann man natürlich sehr darüber diskutieren, was ist jetzt hier Barbarei? Wenn ich jemanden auffresse, aber ihn vorher einfach nur erschlage, schmerzfrei, oder ob ich wirklich die Frauen sadistisch verbrenne, um sie zu quälen.
Du meinst die Hexenverbrennung.
Die Hexenverbrennung in diesem Fall, genau. Mhm.
Ich habe ein schönes Zitat gefunden in einem Roman, den ich vor längerer Zeit gelesen habe, Selim oder die Gabe der Rede von Stan Nadolny. Und er schreibt Folgendes: Wer eine Geschichte zu erzählen hat, ist ebenso wenig einsam wie der, der einer Geschichte zuhört. Und solange es noch irgendjemand gibt, der Geschichten hören will, hat es Sinn, so zu leben, dass man eine zu erzählen hat.
Wow.
Heißt das nicht, wenn wir jetzt mal auf Veranstaltungen gehen, gute Veranstaltungskultur ist unser Thema, dass Veranstaltungen so lebendig und so eindrücklich sein sollten, dass man danach eine Geschichte zu erzählen hat?
Am besten erzählt man sie vorher schon. Also ich hatte eine Moderation, da waren einige hundert Leute, die sich mit Photovoltaik, regenerativen Energien beschäftigen, die alle total genervt waren, wirklich gefrustet. Und da habe ich als erstes sie gebeten, die Augen zu schließen. Hab Gitarrenmusik eingespielt und dann gab es eine Geschichte, wie es in 30 Jahren sein wird.
Hast du dir ausgedacht?
Die habe ich mir selber ausgedacht, wie es in Berlin in 30 Jahren aussehen könnte und wie dann die Welt aussieht, die ruhige Welt mit den ganzen Solaranlagen und so weiter und so fort. Und das war ein Impuls, der, glaube ich, sehr stark war.
Warum hast du das gemacht?
Um die Leute in einen anderen Modus zu versetzen, aus dem Ärgermodus raus, hinein in einen Modus, wo sie plötzlich eine Vision haben und nichts stärker als eine Vision zu haben und dafür zu arbeiten.
Dann hattest du aber doch eine Absicht beim Erzählen.
Ja. Hatte ich. Natürlich habe ich da eine Absicht dabei gehabt, die in diesen Modus zu versetzen. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Aber ich hatte den Eindruck, dass es dann die ganze Veranstaltung ganz gut beeinflusst hat. Ja.
Beeinflussen ist ja auch ein interessantes Stichwort. Ist es dann eine Einladung, in diese Gefühlswelt einzutauchen, oder ist es auch eine Form von Manipulation?
Nein, es ist keine Manipulation, weil ich weiß ja gar nicht, was kommt, was die einzelnen Referenten bringen werden. Aber was ich will, ist, dass alle für das Thema brennen. Und für das Thema brennen kann auch heißen, dass dann Widerstand entsteht, dass einer was vorträgt und die anderen sagen, aber für unsere Vision ist das aber nicht hilfreich. Aber ich finde es absolut richtig, dass die Leute diese Vision haben, sonst sollten sie die Branche wechseln.
Also das meintest du damit, auch in der Veranstaltung Storytelling einzusetzen? Also
ja.
Du hast das jetzt am Anfang eingesetzt. Fallen dir noch mehr Situationen, Formate ein, wo Geschichten erzählen in Veranstaltungen? Egal, ob das ein Meeting ist von 2 Stunden oder ein mehrtägiger Kongress, wo Storytelling eine wichtige und eine dienende Funktion haben könnte.
Eigentlich immer. Bei allen Formaten, die ich so kenne oder selber praktiziere, gehört am Anfang erstmal, dass wir uns auf eine emotionale Ebene auch verständigen und uns da in der Einigkeit erzählen, was wir eigentlich emotional auch wollen, wo wir hinwollen. Und dann diskutieren wir halt darüber, wie wir dahin kommen.
Also erstmal das Gefühl ansprechen und dann die Fakten?
Absolut.
Ist das so einfach?
Immer, ja. Immer erst das Gefühl. Das ist ganz einfach beim Radio. Wenn ich eine Musik einsetze oder ein Geräusch, dann muss immer erst das Geräusch kommen und dann die Information dazu. Sonst wird es eine Karikatur und wird Slapstick. Wenn ich erst sage, es kommt die Lokomotive angefahren und dann ist es zu hören, dann denken die Leute, ich bin zu blöd zu wissen, wie eine Lokomotive klingt. Aber wenn die Lokomotive zuerst zu hören ist, habe ich erst das Gefühl und kriege die Information danach. Und das ist die stärkere Reihenfolge. Ich würde immer mit Gefühlen anfangen.
Du bist auch auf vielen Veranstaltungen, unter anderem, weil du selbst moderierst. Meine Beobachtung ist, dass genau das eben nicht passiert. Dass wir sehr viel mit Fakten und Daten und Inhalten und Informationen bombardiert werden. Aber dass das Gefühl eben sehr wenig angesprochen wird. Ist das auch deine Beobachtung? Und wenn ja, wie erklärst du es dir, wenn es doch eigentlich so klar ist, dass wir erstmal diese emotionale Berührung und Öffnung brauchen, um überhaupt dann die Fakten prozessieren, verarbeiten zu können?
Gefühle sind immer gefährlich. Also wenn ich versuche, Gefühle zu erzeugen und es geht schief, dann kann es sehr blamabel aussehen nachher. Wenn ich mit Fakten komme, habe ich immer eine Sicherheitsnummer. Ich kann immer noch sagen, das steht doch bei Wikipedia. Da habe ich ein Sicherheitsnetz.
Warum sind Gefühle gefährlich?
Weil Gefühle so tief gehen und weil sie uns in so Gefühlslagen auch versetzen können. Zorn, Wut, Enttäuschung, Liebe,
Verletzlichkeit,
ja. Und das ist eine Sicherheitsnummer, wenn ich Gefühle versuche zu vermeiden. Und gerade wollen doch die Menschen, die zu einer Veranstaltung gehen, auch das Gefühl haben, dass sie geborgen sind, irgendwo dazugehören. So wie unsere Hörer zu der Geschichte gehören wollen, zu der Zeitzeichengemeinde, wie ich zu Hause zur Familie gehören möchte, will ich auch bei einer Veranstaltung mit 500 Menschen auch dazugehören. Und da braucht es, finde ich, einen Impuls, dass ich auch da andocken kann. Wenn es die Versicherungswirtschaft ist, dann muss ich mir doch vorstellen, wie toll das ist, dass es Versicherungen gibt, weil sie mich doch einfach sicherer machen. Sie machen mich wirklich sicherer. Wenn ich krank werde, habe ich eine Krankenversicherung. Das ist doch erstmal was Tolles.
Du hast jetzt das Renommee als Geschichtenerzähler. Wenn du dann Veranstaltungen moderierst, folgen dir dann zum Beispiel die Veranstalter, die Organisatoren auf deinem Weg, dass du das eben erkannt hast, dass es diese gefühlsmäßige Öffnung braucht? Oder triffst du auf viel Widerstand?
Das ist unterschiedlich. Manche sind aufgeschlossen, die meisten wollen erstmal eine Sicherheitsnummer. Das Essen muss schmecken, dann ist schon mal die halbe Miete da. Ich überrumple die einfach häufig. Ich fange einfach an und mache das, was ich für richtig halte. Vertraue darauf, dass nachher der Erfolg sie überzeugt.
Ist es mal schiefgegangen?
Ja, ich glaube schon. Ich möchte lieber erzählen, wie die andere Geschichte natürlich noch weitergeht. Aber da kommt gleich sicherlich noch zu.
Das kommt nämlich genau
jetzt. Weil jede Geschichte muss zu Ende erzählt werden.
Die muss zu Ende erzählt werden. Veranstaltungen sind ja selbst auch Geschichten, die wir live erleben. Also sie haben ja einen Anfang, sie haben Höhepunkte, sie haben Tiefpunkte, sie haben ein Finale. Und deswegen ist die Frage, eine hast du schon beantwortet, also wie kann man vom Geschichten erzählen, zum Beispiel für Anfänge von Veranstaltungen lernen? Ein Beispiel hast du genannt, du fängst direkt mit einer Geschichte an. Aber was kann man noch, wie kann man noch Veranstaltungen anfangen, lernend vom Storytelling? Ich kann dir sagen, ein Beispiel von mir,
ja, bitte,
dass man anstatt der Grußworte, die man hat, drei Grußworte vom Minister, vom Landrat und vom Oberbürgermeister, vielleicht ein Gespräch mit denen führt und in diesem Gespräch Stories, kleine Anekdoten, ja, auch hervorlockt. Ist jetzt ein erfolgreiches Beispiel aus meiner Praxis.
Das Beste an dem ist ja, dass du selber das Heft in der Hand behältst in dem Moment. Du kannst ja das Gespräch dann führen. Das finde ich schon mal sehr stark als Moderator, dass man selber auch wirklich im Zentrum steht. Ich mag keine Moderation, wo der Moderator verschwindet oder nur auftaucht irgendwann mal am Rande. Sondern ich finde, der Moderator ist auch der rote Faden durch eine Veranstaltung, der alles irgendwie verbinden sollte. Auch äußerlich, viel Buntes am besten, viel Auffallendes, finde ich. Moderatoren müssen auffallen. Und das Zweite ist, es gibt da kein Rezept. Sondern ich würde jedem Moderator, jeder Moderatorin empfehlen, zu gucken, wo sie emotional stark ist. Da, wo ich selber emotional stark bin, da kann ich auch andere mit anstecken. Ich bin Geschichtenerzähler. Ich kann mir eine Geschichte ausdenken, am Feuer im Hotel. Und ich weiß, dass ich die da präsentieren kann. Wer das nicht kann, sollte das lassen.
Wer tanzen kann, sollte tanzen.
Wer tanzt, der tanzt. Der Dritte erzählt einen Witz.
Wenn man keine emotionalen Stärken hat, soll man damit Fakten trumpfen am Anfang. Wobei die Überraschung, fällt mir gerade ein, triggert ja auch ein Gefühl, nämlich das Staunen. Und das Staunen ist ja ein sehr öffnendes Gefühl.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt manchmal Dinge, wo ich denke, das gibt's ja gar nicht. Kürzlich über Fürst Pückler, der von dem Pückler heißt. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte. Wahnsinnig.
Ja, ganz kurz erzähl sie.
Ja, was der alles gemacht hat. Bis hin zum Schluss, er wollte nicht von Würmern zerfressen werden. Da hat er sich erst in Natron auflösen lassen und dann diese Kiste mit den Überresten ist dann durch seinen Garten transportiert worden und irgendwo dann vergraben worden. Also selbst der Abgang war noch so spektakulär für seine Zeit, dass sich ein Mensch da auflösen lässt, damit nichts von ihm übrig bleibt. Das war im 19. Jahrhundert völlig absurd.
Diese Details erzählst du ja nicht um der Details willen, sondern die haben ja eine dienende Funktion.
Ja, haben sie. Das finde ich auch wichtig. Auch diese ganzen Emotionen, die müssen natürlich alle einen Bezug zu der Veranstaltung haben. Das ist unbedingt erforderlich.
Zum Inhalt, zur Absicht, ja, zu den Menschen, ja, die da sind.
Genau. Genauso wie bei meinem Dom Pedro, der nun Kaiser von Brasilien wurde und der auch eine wichtige Funktion in der Unabhängigkeitsbewegung nachher hatte, aber auch gescheitert ist. Und bei ihm war halt ganz wichtig, ein Leben lang, dieses Image als Casanova. Diese Frau, die im Wege steht am Anfang, die steht ja nicht umsonst im Wege, sondern die Frauen stehen ihm immer im Wege. Und zwischendurch, wie gesagt, nach zwei Dritteln muss ja ganz was Neues passieren. Nach zwei Dritteln hat er halt eine Geliebte und es geht da richtig hoch her in dieser Beziehung.
Eifersucht kennen beide Liebenden. Die Schwester der Marquesa überlebt wie durch ein Wunder, als in ihrer Kutsche eine Bombe hochgeht. Auch sie hat dem Kaiser schöne Augen gemacht. Pedro bearbeitet einen liebesverdächtigen Offizier mit der Peitsche und schwört ewige Liebe.
Was auch immer in der Welt geschehen mag, nichts wird uns jemals trennen.
Das war zwischendurch ein Höhepunkt.
Wo ich die Frauen, die ihn begleiten, in dem Wege stehen auch, Eifersucht und so weiter. Und zum Schluss schaffe ich es dann, die Verbindung herzustellen. Weil am Ende, er stirbt in Portugal, weil er irgendwann wieder zurückgeht. Und das Jahr 2000 ist sein Leichnam nach Brasilien zurückgekommen. Als erster Kaiser von Brasilien. Und da kommt natürlich das Ende aus Brasilien.
Viele Frauen trauern am Straßenrand, als der Leichnam Dom Pedros vorbeirollt. Einige von ihnen weinen um einen Verwandten. Denn Dom Pedro hat in Brasilien in jeder Hinsicht Spuren hinterlassen. 16 gezählte Kinder plus eine enorme Dunkelziffer. Dom Pedro lebt fort, historisch und genetisch.
Wir nennen das ja einen Spannungsbogen. Ja. Du hast gesagt, am Anfang zum Beispiel mit einer Überraschung, aber auch mit einer Frage, eine Falle zu legen. Jetzt beziehe ich das nochmal auf Veranstaltungen. Wie kann man auch bei Veranstaltungsdramaturgien einen Spannungsbogen beginnen, zwischendurch auch nochmal ansprechen, fortführen, um das mit einem Finale zu einem guten Ende zu bringen?
Jede Veranstaltung hat ja einen inhaltlichen Schwerpunkt. Es geht um dieses Thema, was dieses Jahr auf der Jahreshauptversammlung dann besonders wichtig ist, neben den ganzen Geschäftsberichten. Das ist ein sachlicher roter Faden. Und ich würde mir da einen emotionalen roten Faden dazu wünschen, an dem man wieder andocken kann. Das kann auch was Spielerisches sein. Das können Spiele sein, die die Leute zwischendurch machen. Es kann ein Wettbewerb sein, wo die Leute was leisten müssen und zum Schluss wird der Sieger gekürt. Der Spieltrieb ist auch immer extrem wichtig, um Gefühle zu erzeugen. Da kann man die Leute immer schön aus dem Kopf mit rausholen.
Die Anthropologen sagen, dass es zwei Universalien gibt.
Ja, Männer und Frauen, oder?
Die Universalie ist ein Kulturphänomen, das es zu allen Zeiten, in allen Kulturen, an allen Orten gibt. Und sie sagen, das ist das Spiel und das ist die Geschichte. Das heißt also, damit, mit dem Spielen und mit Geschichten, kriegt man die Menschen. Deswegen wundert es mich halt immer wieder, dass so wenig gespielt wird bei Veranstaltungen und dass so wenig Geschichten erzählt werden. Du hast jetzt wunderbare Beispiele genannt, wie man das Storytelling einsetzen kann. Vielleicht wirklich zum Schluss deine berührendste Geschichte bei einer Veranstaltung, wo du eine Geschichte entweder selber erzählt hast und Resonanz bekommen hast oder du warst Teilnehmender und fandest das eine grandiose Idee, diese Geschichte zu erzählen.
Das war schon auch dieser Einstieg. Ich musste sagen, ich hätte da wirklich Angst vor. Da waren 500 Leute und ich habe denen diese Vision erzählt, wie es in 30 Jahren aussehen würde. Und ich dachte zwei Minuten vorher, ich würde kein Wort rauskriegen. So eng war mein Hals geworden dann. Und dann wirklich zu sehen, als die Lichter dann wieder angingen, man konnte ihnen ansehen, dass sie berührt waren. Damit hatten sie nicht gerechnet. Und meine Angst war natürlich, die verstehen das nicht, die gehen dann nicht mit.
Steigen aus.
Aber das konnte ich nicht entdecken und das war schon ein spannender Moment.
Es berührt mich, dass jemand wie du, der seit 27 Jahren Geschichten im Radio erzählt, dass du immer noch auch dieses Lampenfieber hast und auch immer wieder dich befragst, wird die Geschichte funktionieren oder nicht. Vielen Dank für deine Zeit und für dein Teilen. Geschichten, die zu einer guten Veranstaltungskultur beitragen. Vielen Dank, Heiner.
Danke dir auch, Michael.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.